zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
In der niederösterreichischen Hauptstadt St. Pölten wurde am vergangenen Sonntag gewählt. Die SPÖ verlor hier nach 61 Jahren die absolute. Die KPÖ schaffte den Einzug in einen weiteren Gemeinderat und die Neos zitterten darum. Mein Name ist Franziska Schwarz, Sie hören den Profil-Podcast zur Frage der Nation. Und um das Ergebnis der Wahl in St. Pölten aufzudröseln und warum einen das vielleicht auch außerhalb von St. Pölten interessieren könnte, sind heute bei mir die Profil-Innenpolitik-Redakteure Max Miller und Clemens Neuhold. Hallo Max.
Hallo.
Hallo Clemens.
Hallo Franziska.
Wir haben vorher schon darüber gesprochen und ich habe ein bisschen gewitzelt. St. Pölten, die Gemeinderatswahl in St. Pölten war also am Sonntag. Wir nehmen heute am Montag auf. Was ist an dem Ergebnis, an dem Wahlergebnis in St. Pölten interessant?
Naja, zum ersten Mal ist es mal von Niederösterreich die Landeshauptstadt. Also es ist per se schon mal ein spannendes Stadtergebnis. In diesem Jahr gibt es auch keine großen Wahlen, landespolitisch oder bundespolitisch. Und zum Dritten ist St. Pölten, das wird einem erst so richtig bewusst, wenn man genau hinschaut, ein absolutes Unikum. Also das ist eine derart rote Hochburg gewesen, dass sich auch das Wien dagegen verschwindet, wenn man sich anschaut, welche Wahlergebnisse da eingefahren wurden. Also ich erinnere, 2016 ist jetzt auch nicht ewig her, hatte Matthias Stadler, SPÖ, Matthias Stadler, SPÖ, Bürgermeister, seit 21 Jahren, da hat er eingefahren 59% und 2021 hat er 56% eingefahren. Also zum Vergleich, Michael Ludwig in Wien hatte bei der letzten Gemeinderatswahl 39%. Also eine Hochburg zum Quadrat. Und es war 2021 so, dass mitten im Corona-Lockdown gewählt wurde und da sind wenig Leute hingegangen und da hat man sich gedacht, na gut, die meisten gehen nicht hin, weil der Stadler wird es eh wieder. Und dieses Jahr hat er alles getan, dass die Leute auch wirklich hingehen. Er hat die Corona-Boxen von damals aufgestellt, damit auch viele mit der Wahlkarte wählen, was wirklich fast ein Drittel, ein Viertel gemacht haben. Also hat funktioniert. Und trotzdem hat er die absolute ganz, ganz klar verloren. Ich muss ehrlich sagen, ich war vor 3 Wochen für eine Geschichte dort und bin da wirklich, habe da einen St. Pölten Deep Dive gemacht. Und wenn ich gewettet hätte, ob er sie verliert oder nicht, hätte ich gesagt, er behält sie. Und dass er sie so klar verliert, das ist wirklich ein mehr als regionalpolitisches Erdbeben.
Mhm. Ich glaube, man muss grundsätzlich sagen, die Zeit der absoluten Mehrheiten, die ist einfach vorbei. Also wenn man sozusagen, wenn die SPÖ selbst St. Pölten nicht halten kann, dann liegt das vielleicht nicht unbedingt an der SPÖ oder zumindest in der Form nicht an der SPÖ, sondern ich glaube, es ist einfach nicht mehr so, dass Wählerinnen und Wähler über Jahrzehnte lang dieselbe Partei wählen und sich hinter dieselbe Person stellen, sondern dass sie eben auch regionalere Wahlen nutzen, um überregionale Zeichen zu setzen oder eben sich auch denken, hey, jetzt ist zum Beispiel die KPÖ reingekommen, probieren wir auch das mal aus. Ja. Ich glaube, für viele St. Pöltnerinnen und St. Pöltner wäre es früher undenkbar gewesen, die KPÖ zu wählen. Jetzt ist sie im Gemeinderat, hat mehr Prozent bekommen als die Neos. Ich glaube, da ist einfach grundsätzlich etwas im Umbruch und das zeigt ja auch die Wahlforschung, dass Leute einfach flexibler in ihrem Wahlverhalten werden und das macht natürlich eine absolute Mehrheit noch viel schwerer zu halten.
Wobei man sich eben mit dem Hinweis, dass es 2021 noch 56% für die SPÖ war, muss man sich schon die Frage stellen, warum ist das so schnell passiert? Also diesen einen Trend, den du erklärst, da muss man vielleicht auch darauf hinweisen, dass die FPÖ damals bei unter 10% lag, wegen der Ibiza. Also wegen Ibiza. Und das war richtig diese Ibiza-Delle, wo der Ibiza-Skandal die gesamte Partei auf allen Ebenen massiv runtergerissen hat. Und jetzt natürlich mit dem starken Aufwind der rechten Parteien auf der ganzen Welt, auch in Österreich, vor allem unter Kickl, und in Niederösterreich, und da war der Martin Antauer, der Spitzenkandidat der FPÖ St. Pölten, ist auch Landesrat. Das nützt ihm natürlich schon, wenn er da auch durch die Landespolitik und die Landesmedien tourt und bei Asyl und Sicherheit eine harte Linie markiert, dann ist er natürlich bekannter als jemand, der jetzt da frisch kommt. Und vielleicht Ein Punkt, den ich aber gleich dazu sagen, vorwegnehmen möchte zu den Folgen dieser Wahl, also kurz zusammengefasst, eben die FPÖ hatte jetzt 19% erreicht, die ÖVP hat sich noch knapp davor gehalten. Es gab ein mögliches Szenario vor der Wahl, dass sich alle gegen Stadler verbünden, wenn er die absolute verliert, dass man ihn quasi wirklich entfernt vom Bürgermeistersessel und eine Allianz gegen ihn schmiedet. Da müssten sich aber alle zusammentun. Und das kann man schon sagen, wird nicht passieren, weil die Grünen, die fast 10% geholt haben, haben dem schon eine Absage erteilt. Also die werden dann nicht mit der FPÖ und den Kommunisten und der ÖVP gemeinsam eine Allianz gegen Stadler schmieden. Und auch die ÖVP, die hat mir damals schon im Gespräch gesagt, hat da schon ein bisschen die kalten Füße bekommen, weil ich gesagt, naja, wenn ihr das wollen Sie dann Bürgermeister werden, Herr Krumböck, dann habe ich den Spitzenkandidat, den Jungen, gefragt, ob er Bürgermeister werden möchte, wenn die absolute weg ist. Und da hat er schon gesagt, nein, also klar gemacht, nein, das wird es eher nicht sein. Also der Stadler wird bleiben und er wird sich einen Koalitionspartner aussuchen, der aus meiner Analyse ÖVP heißen wird oder Grüne. Ich glaube aber eher ÖVP. Das so einmal kurz zu den konkreten Folgen in St. Pölten. Aber jetzt müssen wir natürlich über die Folgen auch sprechen, über St. Pölten hinaus.
Genau, das heißt, ich fasse kurz zusammen, die SPÖ hat in St. Pölten die absolute verloren, aber der Bürgermeister bleibt höchstwahrscheinlich derselbe. Die Frage ist nur, mit wem? So, diese Podcast-Folge heißt ja, warum die St. Pölten-Wahl die gesamte SPÖ erschüttert. Also, warum erschüttert diese Wahl die gesamte SPÖ?
Ich habe da ja einen bisschen anderen Zugang dazu. Ich würde nämlich vor allem sagen, weil die SPÖ sich erschüttern lässt. Ich habe davor schon gesagt, es gibt dieses Gesamtbild der absoluten Mehrheiten, die verloren werden. Clemens hat schon gesagt, die FPÖ hat 10% dazugewonnen, allerdings zu einem enorm niedrigen Niveau heraus. Man muss auch sagen, wenn man jetzt die Gemeinderatswahl in St. Pölten vergleicht mit der Nationalratswahl, dem Ergebnis der Nationalratswahl in St. Pölten 2024, dann liegt die FPÖ immer noch um Meilen schlechter da als bei der Nationalratswahl. Die SPÖ liegt um Meilen besser da als bei der Nationalratswahl. Also dieses Ergebnis ist eigentlich jetzt so im Gesamttrend überhaupt nicht überraschend. Und Clemens hat es auch schon erwähnt, bei der letzten Wahl war Covid und es war noch eine recht frühe Phase von Corona. Das heißt, das war bevor ein großer Teil der Bevölkerung sich quasi aktiv gegen die Corona-Maßnahmen gestellt hat. Also auch da, das Potenzial von der FPÖ war damals einfach sehr niedrig, ist jetzt sehr viel größer und die FPÖ ist sogar unter ihrem Potenzial geblieben. So, also man könnte als SPÖ sich jetzt hinstellen und sagen, wir haben wir haben die absolute verloren, aber wir werden weiter einen Bürgermeister stellen. Das ist ein ganz okayes Ergebnis, damit können wir leben. Fertig und die Schimpfereien oder die Kritik vom Boulevard einfach einstecken und weitermachen. Also Krone richten, weitermachen. So, ja. Das macht die SPÖ aber nicht, weil sie die SPÖ ist. Stattdessen melden sich alle möglichen SPÖ-Vertreter, begonnen vom Bürgermeister Stadler selbst, und schieben die Verantwortung zumindest mit auf die Bundesebene. Ja. Niederösterreichs Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander hat gesagt, ich zitiere ihn jetzt, wenn sich selbst ein hocherfolgreicher Bürgermeister dem derzeit eisigen Gegenwind aus der Bundespolitik nicht mehr entziehen kann, dann muss das dort zu denken geben. Also er sagt im Endeffekt, wenn wir auf St. Pölten verlieren, dann hat der Babler was falsch gemacht. Und das ist jetzt das, was bis zum gewissen Grad die gesamte Partei und die Bundes-SPÖ erschüttert, weil Andreas Babler hat eine Wahl zu schlagen. Keine Nationalratswahl, aber er muss vom Bundesparteitag am 7. März gewählt werden. Und da ist jetzt natürlich schon die Frage, wenn Niederösterreich sagt, der ist schuld, dass wir Wahlen verlieren und auch andere Landesparteien wie Burgenland, Kärnten, Salzburg, aber auch Vorarlberg sagen, quasi das hat schon was mit der Bundespolitik zu tun, was da auf regionaler Ebene in St. Pölten passiert, dann ist das natürlich gefährlich für Andreas Babler und zumindest keine Stimmung, die man haben will. Und jetzt weiter, wieder gesagt, weil sich die SPÖ erschüttern lässt. Heute hat sich ja schon, also am Montag, Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim ins Mittagsjournal gesetzt und auf diese Kritik reagiert und gesagt, quasi diese ständige mediale Zwischenrufe, die stören nur und dass Andreas Babler eben nicht schuld ist am enttäuschenden Abschneiden. Verstehe ich schon, das ist der Job von Klaus Seltenheim, seinen Chef zu verteidigen, aber es sorgt halt dafür, dass auch wir darüber reden, dass in der SPÖ offenbar schon wieder, ja, dass es schon wieder kracht und schon wieder irgendwie bröckelt und dass Andreas Babler vielleicht eh fest im Sattel sitzt, aber zumindest sich lauter Kritik aussetzen muss. Und ja, was tatsächlich faktisch natürlich der Fall ist, was die Wahl schon zeigt, ist, das ist nichts Neues. Die SPÖ unter Andreas Babler ist natürlich nach rechts hin offen. Das soll sie auch sein. Andreas Babler ist ein linker Parteichef. Er versucht sozusagen das linke Spektrum abzudecken. Es ist kein Wunder, wenn die SPÖ unter ihm jetzt keine FPÖ-Wähler erreicht. Aber die SPÖ scheint auch links zumindest nicht komplett geschlossen zu sein. Also die KPÖ ist jetzt in den Gemeinderat eingezogen. Auch die Grünen haben an Stimmen gewinnen können. All das muss man halt unter dem Kontext sehen. In St. Pölten hatten sie davor über 50% und jetzt haben sie 42%. Also es sind noch immer sehr viel mehr. Es werden noch immer sehr viel breitere Bevölkerungsschichten in St. Pölten angesprochen als auf Bundesebene. Aber ja, den Kritikern von Andreas Babler spielt das natürlich in die Hände. Und anders als in anderen Parteien spielen sie das halt auch öffentlich aus. Und das ist, glaube ich, das, was die SPÖ tatsächlich erschüttert ist, wie laut und öffentlich die Kritik geäußert wird.
Du hast ihn schon erwähnt, den niederösterreichischen SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwanter. Im Profil haben wir einen Gastkommentar von ihm veröffentlicht am Freitag. Und zwar argumentiert er dafür die harte Rückkehr zur roten Mehrheit und dass die Sozialdemokratie klar wieder, unter Anführungszeichen, das ist jetzt ein Zitat, für Leistung, Ordnung und Sicherheit stehen soll. So, jetzt ist aber in St. Pölten Folgendes passiert. Wer in den Gemeinderat eingezogen ist, ist die linkeste Partei am Spektrum, die KPÖ. Einerseits argumentiert ein Teil der Partei für mehr konservative Anliegen, aber scheinbar gibt es auch ein Wählerpotenzial nach links außen. Oder wie seht ihr das?
St. Pölten zeigt das Dilemma, in dem die SPÖ unter Andreas Babler steckt. Wie du, Max, richtig gesagt hast, er ist ein klarer Vertreter des linken Spektrums, das und ist jetzt aber in einer Regierungsverantwortung. Und da kann er keine rein linke Politik machen, da ist einem Pragmatismus verpflichtet, da ist einem harten Sparkurs verpflichtet. Und da wird natürlich das Murren im linken Lager lauter, beziehungsweise die Kräfte lauter, die sagen, das ist nicht das, was wir von einer SPÖ in einer Regierung erwartet haben. Es braucht wieder einen ganz klaren linken Kurs in diesen eisigen, sozial eisigen Zeiten. Und das ist natürlich eine Flanke, die sich jetzt öffnet und dass sich die wirklich konkret weit öffnen kann, das hat St. Pölten gezeigt. Weil man muss daran erinnern, dass Max Zierngast, der KPÖ-Spitzenkandidat, das ist ein steirisches Exportgut, also Steiermark, dort wo die Kommunisten in Graz regieren und auch in der Landespolitik quasi die stärkste, also die stärkste KPÖ auf Landesebene ist eben in Graz. Da hat man dann offensichtlich strategisch sehr geschickt einen erfahrenen Politiker, kantigen, erfahrenen Politiker, der auch Social Media gut beherrscht, haben wir da gezielt reingesetzt und gesagt, naja, da werden wir uns die nächste Stadt, werden wir da markieren. Das ist gelungen. Auch die Grünen haben ein durchaus respektables Ergebnis geholt in einer Zeit, wo grüne Themen und Klimathemen gerade eigentlich so nicht wirklich ziehen. Ja? Auf Regionalebene natürlich noch mehr als insgesamt, aber man hat gerade keinen Rückenwind, deswegen trotzdem respektables Ergebnis. Und das zeigt jetzt die eine Seite, dass Babler links ein Problem hat, weil er nicht mehr so links sein kann, wie er gerne würde, wenn er zum Beispiel jetzt in der Opposition ist oder allein regiert. Und rechts hat es deswegen auch Bewegungen zur FPÖ gegeben, weil das die Ausgangsbasis so hoch war. Also wenn man eben noch 56% hatte, dann ist die Fallhöhe so hoch, dass man in so einer Stadt wie St. Pölten von Rot noch Richtung FPÖ verliert. In vielen anderen Ebenen, Bundesebene, Nationalratswahlen, Landtagswahlen, aber auch Wien, ist dieser Austauschprozess schon fast abgeschlossen. Also das sind schon die eigentlich blau sind, die Roten, die früher rot waren, jetzt blau. Das ist die schon quasi schon abgewandert, das ist dort noch nicht vollzogen. Deswegen fühlen sich aber dadurch wieder jene in der SPÖ bestärkt, die sagen, die hätten wir nie aufgeben sollen, die können wir auch wieder zurückholen. Wir müssen eben, wie Zwandner, von dir zitierten Zwandner, der sagt, wieder Ordnung, Sicherheit, wir müssen wieder eine Mittepartei sein, dann können wir nicht links, wir können nicht als links wahrgenommen sein werden, wenn wir eine Mittepartei sein wollen. Und dieser Flügel in der Partei fühlt sich wieder bestärkt durch dieses Ergebnis. Und natürlich, und die niederösterreichische Landes-SPÖ, die ist ganz klar Team Doskozil, wenn man das so nennt. Wenn man da erinnert noch an Babler Doskozil, die zwei Lager und Niederösterreich ist klar Team Doskozil und sagen wir Team Niederösterreich. Und dass die natürlich jetzt alles tun, zu sagen, das war natürlich nicht vom Stadlers regionale Pleite, sondern Das ist natürlich hauptsächlich Babers Verschulden. Das ist soweit verständlich, aber ich sehe es auch als handwerklichen Fehler, da jetzt voll drauf einzusteigen und nicht weiterzuziehen und die St. Pölten-Wahl übermorgen dann wieder St. Pölten-Wahlen sein zu lassen. Jetzt sind wir wirklich durch die ganzen Reaktionen auf der Bundesebene sozusagen, von der St. Pölten-Ebene auf der Bundesebene angelangt.
Vor allem, ich glaube, gerade das KPÖ-Ergebnis muss man als regionales Ergebnis sehen. Die KPÖ hat jetzt in vergangenen Wahlen bewiesen, dass es auf Bundesebene sehr viel schlechter kann als in Gemeinden, vor allem sehr viel schlechter als in Städten. Und du hast schon gesagt, die KPÖ hat eben in Graz funktionierende Strukturen und hat aus der Steiermark jetzt jemanden nach St. Pölten sozusagen geschickt, damit der dort mit seiner Erfahrung aus der Steiermark eine Wahl schlagen kann. Und nach all dem hat er 3,8% gewonnen. Also beziehungsweise hat die KPÖ 3,8% erreicht. Also es ist jetzt nicht der Erdrutschsieg, der kommunistische, und die Stadt ist jetzt auch nicht plötzlich kommunistisch geworden. Und wie gesagt, es gibt keine Wählerstromanalysen aus St. Pölten und es liegen jetzt auch keine extremst genauen Daten vor. Aber was ich mir zum Beispiel schon vorstellen könnte, jetzt aus der Erfahrung einer Person, die studiert hat in Wien, tendenziell neigen eher junge Menschen dazu und eher studierende Menschen dazu, KPÖ zu wählen. Tendenziell neigen diese Leute eher nicht dazu, eine Person zu wählen, die seit 21 Jahren mit absoluter Macht regiert. Also man könnte auch sagen, wieso habt ihr einen Spitzenkandidaten aufgestellt, der so klar in einem quasi links-linken Spektrum wohl nicht so gut ankommt, einfach aus der Grundeinstellung vieler Linke mal gegen absolute Systeme zu sein. Ne? Also da gibt es, was ich nur sagen will, da gibt es quasi viele Interpretationsmöglichkeiten, die jetzt noch nichts mit Andreas Babler zu tun haben und vielleicht auch gar nichts mit der Politik von, auch nicht mit der Politik von Stadler, sondern einfach mit einem Grundgefühl. Und dann kommt noch dazu, St. Pölten ist stark gewachsen, die Immobilienpreise haben dementsprechend mit angezogen. Das ist jetzt grundsätzlich, dass St. Pölten wächst, ist nichts Schlechtes. Trotzdem, die KPÖ setzt vor allem auf leistbares Wohnen. Das ist sicher ein Thema, das vor 5, 10 Jahren so in St. Pölten einfach noch kein so großes Thema war. Und auch dafür kann jetzt Andreas Babler als SPÖ-Bundesparteichef nicht unbedingt was.
Und vielleicht, um es abzurunden und wieder dorthin zu gehen, wo eigentlich der Ausgangspunkt unserer Analyse ist, nämlich nach St. Pölten. Mhm. Da gibt es eine ganz spezifische Entwicklung, ein Kreis, der sich schließt eigentlich. Matthias Stadler ist in der Zeit wirklich groß und stark geworden, wo auch St. Pölten größer und stärker wurde, sagen wir es mal so. Seit 1986 erst Landeshauptstadt, hat das 2 Jahrzehnte nicht so ganz geklappt, und in den Jahrzehnten, wo dann Stadler an der Macht war, also in den 2000ern, 2010ern, da hat St. Pölten begonnen, auch durch die Westbahn, durch die Ansiedlung, durch den stärksten Zuzug von allen österreichischen Städten, wenn man es pro Kopf rechnet, das war in den letzten Jahren so, das war wirklich die stark wachsendste Stadt, hat es einfach diese Größe bekommen, die man sich eigentlich so als St. Pölten immer ein bisschen gewünscht hat. Ne? Also, dass man wer ist und dass man dieses Selbstbewusstsein hat. Und das war Stadler. Und jetzt ist es aber an einen Punkt gelangt, wo die Leute, die dort eben selbstbewusst leben, so gesagt haben, puh, das wird mir ein bisschen zu viel mit diesem Zuzug. Und darauf hat nicht nur die FPÖ gesetzt, sondern noch stärker die ÖVP. Konservativ, bewahrend, jetzt reicht's aber mal mit dem Wachstum. Und die haben das auch plakatiert, Zuzug stoppen, und haben da gar nicht jetzt Flüchtlinge gemeint, sondern generell das Wachstum der Stadt.
Die Wiener.
Und genau, die zum Beispiel, ja. Also das ist auch ein Punkt, wo also diese Erfolgsgeschichte jetzt nach 20 Jahren einmal mehr als einen Riss bekommen hat. Und ehrlich gesagt ist es auch mal okay, wenn man mal keine Absolute mehr hat nach so 20 Jahren. Also so demokratiepolitisch ist das jetzt auch nicht der Weltuntergang, würde ich mal sagen, wenn da auch Kontrolle ist. Und sich der Herr Stadler jetzt wen suchen muss, der ihm ein bisschen mehr auf die Finger schauen kann, ist das eigentlich demokratiepolitisch auch eine vertretbare Sache.
Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Also die SPÖ hat die Absolute verloren. Die ÖVP hat, ich glaube, ich sehe es gerade vor mir, so ein bisschen mehr als 1% verloren. Grüne konnten sich 1% holen. Die KPÖ hat sich 2 geholt. Und wer auch verloren hat, aber auf 0,5 Prozentpunkte, sind die Neos. Sagt das auch irgendwas aus über die Partei? Kann man das auch auf ein größeres, in einem größeren Bild verstehen oder sehen?
Ja, also ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, die Neos schieben nicht dieselbe Panik wie die SPÖ. Das ist schon mal eine Erkenntnis, die man daraus ziehen kann. Grundsätzlich ist es natürlich schon interessant, dass die Neos es nicht geschafft haben, in St. Pölten quasi auszubauen eigentlich. Es wären ja Prozente zu holen gewesen offensichtlich, Prozentpunkte von der SPÖ. Aber, und das zeichnet schon ein grundsätzliches Bild über die Neos, die sich ja tendenziell am Land schwer tun. Jetzt ist St. Pölten alles andere als Land, nämlich einerseits eine Landeshauptstadt und andererseits auch ist man in 21 Minuten in Wien. Es gibt wahnsinnig viele Ein- und Auspendler.
Gehört das eigentlich fast ein bisschen zum Speckgürtel, wenn man so kann.
Ich habe es jetzt extra nicht gesagt, als Wiener darf ich das, glaube ich, nicht.
Ich komme aus dem Speckgürtel.
Genau, aber das ist eigentlich wäre das quasi Kerngebiet für die Neos so grundsätzlich. Und selbst wenn man sagt, die Neos haben grundsätzlich ein bisschen Probleme, Struktur in der Breite zu haben, also außerhalb von Wien, dann könnte man sagen, okay, dann setzt eure Funktionärinnen und Funktionäre in einen Zug für 20 Minuten und die sollen halt einmal durch St. Pölten marschieren und quasi Stimmen sammeln. Das ist offensichtlich auch nicht ausreichend passiert. Und das bei der Partei, wo wir eigentlich sagen, von den drei aktuellen Regierungsparteien im Bund, stehen ja die Neos in Umfragen noch am besten da. Also da verlieren sie sozusagen am wenigsten oder gewinnen sogar leicht dazu. In St. Pölten können sie trotzdem nichts reißen. Und das ist natürlich mittelfristig und langfristig für die Neos schon ein Problem, wenn sie quasi diese Basisstrukturen nicht oder kaum haben. Also im Gemeinderat von St. Pölten sitzt jetzt ein Gemeinderatsabgeordneter der Neos und ein Gemeinderatsabgeordneter der KPÖ. Das kann nicht der Anspruch der Neos auf mittel- und langfristige Sicht sein, dass sie sich sozusagen in Gemeinderäten in Städten mit der KPÖ matchen oder wenn sie Pech haben, nicht mal das, weil die KPÖ die Stadt gewinnt, ja. Also so, und St. Pölten hätte natürlich grundsätzlich das Potenzial, eine Neos-Hochburg im Sinne davon zu sein, dass sie halt zumindest auf den dritten Platz schielen oder so. Das ist diesmal nicht gelungen, das ist schon interessant, dass das offensichtlich ein Problem bleibt für die Neos.
Aber wie du richtig sagst, die Neos haben so viel Disziplin innerparteilich, dass sie das jetzt nicht an die große Glocke hängen.
Genau, das ist, glaube ich, der größte Unterschied und politisch wahrscheinlich das Wertvollste.
Also ich fasse hier nur zusammen, zwischen SPÖ und Neos steht die Parteidisziplin der Äußerungen in der Öffentlichkeit.
Das hätte auch vor ein paar Jahren niemand gedacht, oder? Dass die Neos als neu gegründete liberale Partei quasi disziplinierter auftritt als die alte SPÖ.
Ich hätte es, glaube ich, nicht gedacht, nein. Danke, Max.
Danke.
Danke, Clemens.
Danke dir.
Das war zur Frage der Nation der Profil-Politik-Podcast. Mein Name ist Franziska Schwarz. Nächste Woche hören Sie wieder meinen Kollegen Julian Kern. Ich darf an dieser Stelle noch hinweisen, am Donnerstag startet die neue Staffel des Profil Schüler- und Wirtschaftspodcasts Business Klasse. Und zwar wird zu Gast sein niemand geringerer als der SPÖ-Finanzminister Markus Matterbauer. In diesem Sinne bis nächste Woche und tschüss.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.